wegen Inventur geschlossen. Dieses Schild hängt ja zurzeit an einigen Geschäften, das haben Sie wahrscheinlich auch schon beobachtet. Und wenn wir so ein Schild sehen, dann wissen wir, die machen jetzt Bestandsaufnahme. Hier wird Bilanz gezogen und zurückgeschaut. Nun stellen Sie sich mal vor, ein Chef käme auf die Idee und würde sagen, ach, Inventur kostet uns nur Zeit. Wenn wir Inventur machen, können wir das Geschäft nicht öffnen, verlieren mögliche Umsätze. Also machen wir es lieber anders. Wir lassen die Inventur ausfallen und öffnen stattdessen das Geschäft an dem Tag. Wie würde man einen solchen Chef nennen? Man würde ihn wahrscheinlich sehr kurzsichtig nennen, weil das Verhalten dazu führen würde, dass der im Laufe der Zeit den Überblick über sein Geschäft verlöre. Und dann könnte er immer nur kurzfristig reagieren, aber niemals mittelfristig oder gar langfristig steuern. Inventur ist unverzichtbar. Kein vernünftiger Geschäftsmann wird freiwillig auf eine solche Bestandsaufnahme verzichten. Und das, liebe Gemeinde, gilt doch für unser Leben erst recht. Wenn wir wissen wollen, wo wir stehen und wenn wir mittelfristig sinnvoll planen wollen, uns Ziele vornehmen wollen, unser Leben nicht einfach nur so von einem Tag zum nächsten angehen wollen, dann brauchen wir eine geistliche Inventur. Dann müssen wir Bilanz ziehen. Wie oft nutzen wir diese Chance eigentlich? Auf den ersten Seiten der Bibel machen wir eine ganz erstaunliche Entdeckung, nämlich die Entdeckung, dass sogar Gott Bilanz zieht. Sogar Gott. Sie kennen die Stelle, nachdem am sechsten Schöpfungstag alles vollendet war, was Gott geschaffen hatte, da blickte er zurück. Und er sah an, heißt es dort, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Also sogar Gott selbst zieht Bilanz. Das ist auffällig. Und darum ist eigentlich jeder siebte Tag der Woche, jeder Sonntag oder jeder erste Tag, könnten wir auch sagen, ein Tag, an dem wir eigentlich zurückschauen sollten auf die Woche. An dem wir Bilanz ziehen sollten. Uns fragen, was war gut, was war weniger gut, wo müssen wir Dinge ändern, wo ist möglicherweise Schuld in unserem Leben angefallen, die wir klären und bereinigen müssen. Bilanz ziehen, und das bietet sich natürlich besonders an der Wende zwischen zwei Jahren. Dass wir das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen, haben Sie vielleicht am Silvesterabend gemacht. Manchmal helfen auch so die Videos dabei, die man in dem Jahr gedreht hat. Oder Bilder oder Tagebucheintragungen oder einfach ein gutes Gedächtnis. Dass man sagt, wie war es? Wie hat Gott uns geführt? Wie haben wir entschieden? Und welche Schlüsse wollen wir daraus jetzt ziehen für die Zeit, die vor uns liegt? Bilanz ziehen, das kann auch sehr ernüchternd sein. Und weil das so ist, wollen viele Leute eigentlich an die Bilanz ihres Lebens gar nicht so richtig ran. Sie sind immer unterwegs, immer geschäftig, immer unter Strom und wollen möglichst nicht zur Ruhe kommen, weil sie diese Bilanz scheuen. Und wenn sie dann doch mal ruhig werden, dann läuft meistens noch das Fernsehen. Viele Menschen ahnen, dass ihr Leben kein Ziel hat. Viele Menschen spüren das. Und deswegen denken Sie nicht drüber nach. Es muss weitergehen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Immer weiter. Und da kommt nun unser Predigttext dazwischen, den Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel wiederfinden. Unser Predigttext wie ein Zwischenruf Gottes. Ein Zwischenruf, mit dem Gott uns sagt, jetzt halt mal an, jetzt steh mal still. Und jetzt zieh Bilanz. Gott fordert uns auf, Gott lädt uns ein, Bilanz zu ziehen. Und er gibt uns damit eine ganz, ganz große Chance. Und diese Bilanz, wenn wir sie ehrlich ziehen, wird in jedem Fall heilsam sein. Selbst wenn sie ernüchternd oder auch an der einen oder anderen Stelle sogar erschütternd ausfallen sollte. Denn echte Bilanz öffnet immer den Blick nach vorn. Und so könnte man sagen, ist Psalm 127 auch so eine Art geistliche Vermögensberatung. Bei Inventur, da geht es ja nie nur um den Rückblick, dass ich die Vergangenheit auswerte, sondern es geht zugleich auch immer um den Ausblick. Der Rückblick steht ja im Dienst des Ausblicks, dass ich frage, welche Konsequenzen soll ich jetzt daraus für die Zukunft ziehen. Und in diesem Sinne will uns Psalm 127 den Blick dafür schärfen, im Sinne einer geistlichen Vermögensberatung, wie wir unsere Kraft und unsere Zeit, wie wir unser gesamtes Leben wertbeständig investieren können. Wir wollen jetzt diese 5 Verse zunächst mal lesen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Man hat diesen Psalm auch den Baumeisterpsalm genannt. Und dieser Psalm, der spricht eine Sehnsucht an, die in jedem Menschen wohl steckt. Wir wollen Spuren hinterlassen. Wir wollen mit unserem Leben etwas bauen, etwas aufbauen, was Bestand hat. Etwas aufbauen, was nicht vom sogenannten Wind der Zeit dann einfach ein paar Jahre später wieder weggepustet wird. Jeder von uns will das. Und der Liedermacher Jörg Swoboda hat das mal so ausgedrückt, er fragt, bleibt mein Leben ohne Spur wie des Vogels Flug? Oder ziehe ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Das ist die große Frage. Fliegen wir einfach nur so drüber über unser Leben, ohne Spuren zu hinterlassen? Oder zieht unser Leben tiefe Furchen, sodass wirklich etwas bleibt? Etwas bleibt für die Ewigkeit. Wir könnten es nicht ertragen, wirkungslos und umsonst gelebt zu haben. Und es wäre schrecklich, wenn wir die Möglichkeiten und Talente und Begabung, die Gott uns gegeben hat, einfach so verpulvern würden. Und darum, liebe Gemeinde, ist es so wichtig, dass wir Bilanz ziehen. Dass wir immer mal wieder einen Schritt zurücktreten und uns fragen, wie ist es zurzeit eigentlich um mein Haus bestellt, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Die Bibel liebt dieses Bild vom Hausbau. Dieses Bild, das kann man auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden. Wir haben es eben in der Lesung von Bruder Nordsieg gehört, da vergleicht Jesus unser Leben mit einem Haus. Und er sagt, der eine baut sein Lebenshaus auf Sand und der andere baut es aufs Fels. Worauf baust du? Was sind deine Projekte? Haus kann aber auch verwendet werden in der Bibel als Bild für die Familie. Das Haus unserer Familie. Josua sagt einmal, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich und meine ganze Familie wollen dem Herrn dienen. Und den Gemeindeleitern wird dringend ans Herz gelegt im Neuen Testament, dass sie ihrem Haus gut vorstehen sollen. Also, dass sie ihre Familie geistlich verantwortlich führen sollen. Und auch die Gemeinde wird in der Bibel als das Haus Gottes bezeichnet. Paulus sagt einmal, ihr seid Gottes Hausbau. Und im Epheserbrief wird die Gemeinde gar mit einem Tempelhaus verglichen, das wir bauen. Und Jesus sagt auch, ich will meine Gemeinde bauen. Wie ein Haus. Also, unsere gesamte Existenz kann die Bibel mit einem Hausbau vergleichen. Das persönliche Leben, alle Projekte, die wir so in unserem Leben angehen, unsere Familien, unsere Gemeinde, alles ein Haus. Und auch in unseren Sprachformen hat sich das ja inzwischen hineingeprägt, dass wir sagen, ich habe da noch eine Baustelle. Ja, wenn wir an irgendeinem Projekt arbeiten, sagen wir, das ist meine Baustelle. Die hatte jetzt am Samstag eine interessante Überschrift, das habe ich mir natürlich gleich rausgesucht, Baustelle Deutschland. Ja, da werden die verschiedenen politischen Projekte, die zurzeit verhandelt werden, aufgeführt. Baustelle Deutschland. Also, das ist im Grunde genommen biblischer Sprachgebrauch. Und in diesem umfassenden Sinne meint das jetzt Psalm 127, wenn er sagt, wo der Herr nicht das Haus baut. Alle unsere Häuser, alle unsere Baustellen, alle unsere Projekte stehen hier zur Debatte. Und man kann alle diese Häuser im Grunde genommen einteilen in 2 Kategorien, in 2 Rubriken. Entweder umsonst oder wertbeständig. Entweder ohne Zukunft oder mit Zukunft. Entweder vergeblich oder lohnend und bleibend. Das sind die beiden Kategorien, in die man alle Häuser, alle Projekte einteilen kann. Und Psalm 127 gibt uns nun einen Schlüssel, eine Weichenstellung an die Hand und sagt, pass auf, es gibt einen ganz bestimmten Schlüssel, an dem entscheidet sich das, welche Art von Häusern du baust. Wir haben zwei Baustellen hier vor uns, Baustellen ohne Zukunft und Baustellen mit Zukunft. Und dieses Gegensatzpaar können wir nun auf alle unsere diversen Baustellen in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, in unserer Arbeit, aber auch im Leben unserer Gemeinde anwenden und immer fragen, was ist jetzt mit dieser Baustelle? Ist das eine Baustelle ohne Zukunft oder ist das eine Baustelle mit Zukunft? Der Psalm beginnt mit dem abschreckenden Beispiel, mit den Baustellen ohne Zukunft. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, als man noch davon ausging, dass Bonn Bundeshauptstadt bleiben sollte, da wurde an einem wunderschönen Prachtbau gearbeitet für die Abgeordneten. Ein herrliches, neues Abgeordnetenhaus mit Büros und Sitzungssälen. Das war der sogenannte Schürmannbau. So, und dann wurde anders entschieden. Es gab die Umzugspläne nach Berlin. Und es tauchte die Frage auf, ja, was soll man jetzt mit diesem angefangenen Bauwerk eigentlich machen? Was soll man mit dem wunderschönen großen Schürmannbau anstellen? Dann wurde es noch schlimmer. Während das Projekt nämlich ins Gerede kam, gab es sehr stürmische Regenfälle und man hat seitens der Verwaltung versäumt, dieses halbfertige Bauprojekt gegen diese stürmischen Regenfälle zu schützen. Also es ist unvorstellbar, aber es ist wirklich so geschehen. Und dadurch entstand dann massiver Schaden an den Fundamenten und schließlich haben sich die Herren in Bonn damals gefragt, ja, lohnt sich hier überhaupt noch eine Reparatur oder sollen wir das ganze Ding nicht gleich abreißen? So viel zur Geschichte deutscher Baukunst. Also das ist ein wunderbares Beispiel. Da wurde aus einem hoffnungsvollen Großprojekt eine Bauruine. Eine Baustelle ohne Zukunft. Und wie oft geht das so? Da haben wir hoffnungsvolle große Projekte. Wir planen, wir finanzieren, wir investieren. Und am Ende bleiben dann oft nur Bauruinen übrig. Baustellen ohne Zukunft. Und davon redet Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange aufbleibt und esst euer Brot mit Sorgen. Das ist ein tragisches Wort, dieses Wort umsonst. Baustelle ohne Zukunft. Und das wird bei uns dann der Fall sein, wenn wir uns auf Baustellen einsetzen, die nicht unter der Leitung des allmächtigen Gottes stehen und die nicht unter seinem Schutz stehen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also, das ist eine ganz klare Antwort. Wir arbeiten dann auf Baustellen ohne Zukunft, wenn wir uns auf Baustellen einsetzen, die nicht unter der Leitung und unter dem Schutz des lebendigen Gottes stehen. Wenn wir unsere Zeit und unsere Energie in Vorhaben stecken, die nicht im Sinne des lebendigen Gottes sind. Wenn wir unsere Kraft und unsere Möglichkeiten hinein verschwenden, in Projekte verbrauchen für Anliegen, die in Gottes Augen nutzlos sind oder gar schädlich, dann arbeiten wir auf Baustellen ohne Zukunft. Wir können noch so hart arbeiten an unseren verschiedenen Häusern, an dem Haus unserer Karriere, an dem Haus unserer Ausbildung, an dem Haus unseres Wohlstandes, ja auch an dem Haus unserer Familie. Aber wenn der Herr nicht das Haus baut, das heißt, wenn wir all dies tun, ohne nach Gott zu fragen, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir unsere Pläne machen und dann Gott bitten, noch seinen Segen am Ende so als einen Stempel da drauf zu drücken, sondern wenn wir diese Projekte beginnen, ohne nach Gottes Willen zu fragen, ohne uns wirklich daran auszurichten, Herr, was ist dein Wille für meinen Weg? Wenn wir das nicht tun, wenn wir Gott nicht einbeziehen, und zwar in der Weise, wie Gott einbezogen werden will, nicht nur so als Mitläufer, wenn wir das nicht machen, dann bleibt am Ende nur das Wörtchen umsonst. Vielleicht ein dickes Bankkonto, vielleicht ein guter Name in der Gesellschaft. Vielleicht ein bisschen Ruhm, vielleicht ein schuldenfreies Häuschen, vielleicht ein modernes Gemeindezentrum mit schicken Räumen. Das kann alles sein, dass das bleibt. Aber es ist nichts, was vor Gott Bestand hat. Die Kinder kommen übrigens in dem Psalm auch noch vor, auch in der Predigt. Also das ist jetzt die bestellte Untermalung im Grunde genommen der Predigt. Ja, herzlichen Dank dafür, das hat gut geklappt. also, wir mögen noch so hart arbeiten an unseren diversen Projekten, wenn Gott nicht der Leiter, der Projektleiter ist, wenn Gott nicht der Chef ist, dann wird am Ende nur das Wörtchen umsonst bleiben. Und wir mögen noch so gut aufpassen auf unsere Stadt, wie das hier heißt. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Auf unsere Gesundheit. Wir mögen noch so gut achten auf unsere Familie. Wir mögen noch so gut aufpassen auf unsere wirtschaftliche Versorgung und uns die besten Vermögensberater leisten. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet. Das heißt, wenn wir unser Leben nicht bewusst dem Schutz Gottes anvertrauen. Wenn wir nicht ihn bitten, auf uns aufzupassen und auf die, die uns lieb sind. Wenn wir uns mit dem, was wir haben, nicht Gott unterstellen und seinem Schutz, dann wird unter dem Strich nichts anderes übrig bleiben, als das Wörtchen umsonst. Und dann können wir uns noch so abrackern, ne? Vers 2, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen. Wir können uns zersorgen, wir können uns schlaflose Nächte um die Ohren hauen. Es wird am Ende alles umsonst sein. Schauen Sie, Gott gönnt uns Genuss. Gott gönnt uns schönes Essen. Gott gönnt uns unseren Urlaub. Gott hat uns viele gute Gaben geschenkt. Aber wenn das unser Lebensziel wird, dann verschwenden wir unsere Lebenszeit auf der falschen Baustelle. Das ist doch eine Binsenweisheit. Jeder von uns hat nur ein ganz begrenztes Quantum an Kraft, an Zeit, an Energie zur Verfügung. Jeder von uns, wissen wir alle. Und das können wir investieren. Nicht mehr. Manche scheinen zwar unbegrenzt Geld zur Verfügung zu haben, aber selbst diese Leute haben nicht unbeschränkt Kraft und Zeit zur Verfügung. Und nur das Quantum, nur diese Menge können wir investieren. Stellen Sie sich vor, ein großes Familientreffen, da sind die kleinen Kinder, die haben einen schier unerschöpflichen Vorrat an Energie, die haben überhaupt kein Gefühl für die Grenzen von Raum und Zeit. Da gilt alles und gleich und sofort und ohne über irgendwelche Grenzen nachzudenken. Ihr Leben liegt noch vor ihnen. Der Tag reicht kaum aus, um all die Energie unterzubringen, die sie haben. Und dann sind da die Erwachsenen. Irgendwann werden aus Kindern Erwachsene und irgendwann, da werden die Grenzen fühlbar. Die Grenzen der Kraft, die Grenzen der Belastbarkeit. Auch die Grenzen der Zeit, die zur Verfügung steht. Und bei manchen äußert sich das dann als die sogenannte Midlife Crisis. Inzwischen ist sogar schon von der Quarter Life Crisis die Rede, also dass die Ersten ihre erste Krise schon mit 25 kriegen. ja, es gibt dieses Wort wirklich, die von der Quarter Life Crisis. Und irgendwann fangen die Leute dann an, mehr vom Ende her zu denken. Erst hat man immer gedacht, ja, jetzt wann bin ich endlich 18, wann kann ich endlich arbeiten, wann kriege ich endlich mein erstes Geld und so weiter. Und plötzlich ändert sich die Perspektive und man denkt stärker vom Ende her. Wie viel Zeit habe ich noch? Wie lange kann ich noch berufstätig sein? Wann kommt der Zeitpunkt, bei dem ich möglicherweise den Job nochmal wechseln kann? Und wo ist es dann schon zu spät, weil das nicht mehr geht? Es verschiebt sich die Perspektive und es schwindet die Kraft. Man kann dann vieles ersetzen durch Erfahrung und durch Fertigkeit, die man sich angeeignet hat. Aber irgendwann, das wird einem immer wieder bescheinigt von Leuten, dass sie sagen, ach, ich merke, es ist nicht mehr so wie damals, als ich 20 war. So, und dann 60, wir sind ja beim Familientreffen, 60, 70 Jahre und älter, da stellt sich die Frage dann noch unausweichlicher. Und wenn man dann gar Menschen besucht, die unheilbar krank sind und in einer Klinik liegen und deren Zeit und Kraft fast ganz am Ende ist, spätestens dann wird einem knallhart deutlich, wie begrenzt unsere Zeit ist. Und damit sind wir genau an dem Punkt, um dem es Psalm 127 geht. Nämlich um die Frage, wo hinein stecke ich das, was mir Gott gegeben hat? Wo hinein investiere ich? Auf welcher Baustelle lasse ich meine Kraft und meine Begabung, die Gott mir gab? Und was wird unterm Strich bleiben? Und Salomos Psalm gibt eine klare Antwort. Er sagt, wenn du die Tage deines Lebens in Dinge steckst, die ohne Gott geplant sind und ohne Gott durchgeführt, und ohne in der Linie des Willens Gottes zu liegen, dann kannst du dir zwar selber einreden, wie das viele machen. Ich bereue nichts, ich würde alles genau wieder so machen. Ne, hört man doch oft. So im Sinne dieses Schlagers, den Frank Sinatra gesungen hat, I did it my way. Ja, ich bin eben meinen eigenen Weg gegangen. Das ist auch ein Bilanzlied. I did it my way. Und ich bereue überhaupt nichts. Ich habe immer getan, was ich für richtig hielt. Ich habe immer getan, wovon ich meinte, dass das Leben so ausgekostet werden müsse. Und ich bereue gar nichts. Gut, Sie können so Bilanz ziehen. Aber wenn Sie so leben, dann wird der lebendige Gott Ihnen am Ende seine Bilanz präsentieren.
Und dann wird man einsehen müssen, ich habe mein Leben vertan, ich habe es verschwendet und vergeudet. Und es ist nichts von bleibendem Wert da. Nach außen hin mag das vielleicht anders aussehen. Da mögen mich die Leute vielleicht sogar beneiden. Aber nicht vor Gott. Wie bei diesem sehr vermögenden und angesehenen Politiker Charles-Maurice de Talleyrand. Er war zeitweise Präsident der französischen Nationalversammlung und in verschiedenen anderen hohen Staatsämtern tätig. Aber am Tag vor seinem Tod, da stand ihm die ehrliche Bilanz seines Lebens sehr deutlich vor Augen. Und dann fand man auf seinem Nachttisch später einen Zettel mit folgenden Sätzen. Siehe da, 83 Jahre dahingegangen. Wie viel Sorgen, wie viel Feindschaft, wie viel schlimme Verwicklungen. Und das alles ohne einen anderen Erfolg als Unruhe im Blick auf die Vergangenheit und ein tiefes Gefühl der Entmutigung im Blick auf die Zukunft. Zitat Ende. Jemand hat gesagt, unser Leben ist so viel wert wie die Projekte, in die wir es investiert haben. Was ist unser Leben wert? Und was können wir tun? Was können wir jetzt tun? Psalm 127 sagt ja nicht, wir sollen die Hände in den Schoß legen. Psalm 127 sagt nicht, wir sollen es man schön langsam angehen lassen und uns vor allem für die Rente schonen und ja nicht Gott dadurch betrüben, dass wir zu viel arbeiten. Nein, die Bibel sagt, wir sollen arbeiten. Lukas 10, Vers 7, da sagt Jesus, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und Paulus wird noch drastischer in 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Da sagt er, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Da hat es in der Gemeinde Leute gegeben, die sagten, ach, der Herr kommt bald wieder, wir wollen uns jetzt ganz darauf konzentrieren und stellen jetzt die gesamte Arbeit an. Und Paulus sagt, Leute, so läuft's nicht. Wer hier nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Der soll sich nicht durchnassauern auf Kosten der anderen und sich mit scheinfrommen Sprüchen dann seine Faulheit legitimieren. Nein, wir sollen uns mühen. Gott ist kein Gott der Faulheit. Wir sollen uns einsetzen, aber wir müssen genau hinschauen, auf welcher Baustelle wir das tun. Ob wir für Gottes Vorhaben arbeiten oder für unsere eigenen. Wenn wir Kraft und Zeit in etwas stecken, bei dem Gott nicht dabei ist, dann ist alles vergeudet. Aber wenn Gott mit dabei ist, und Gott ist nur dabei, wenn er der Bauherr ist, an anderen Projekten beteiligt Gott sich nicht. Also wenn Gott der Bauherr ist, dann bleibt unter dem Strich sehr viel, denn Gott ist ewig. Und er allein kann etwas Bleibendes auch unserem Leben schenken. Und damit sind wir jetzt bei den Baustellen mit Zukunft. Wir haben jetzt so viel über die Baustellen ohne Zukunft geredet, jetzt wollen wir mal über die Baustellen mit Zukunft zum Schluss reden. Was sind das für Baustellen? Hier heißt es in Vers 2, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange aufbleibt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das ist nun sehr interessant. Seinen Freunden gibt es im Schlaf. Sie wissen, da ist ein Sprichwort draus geworden. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das kommt hier aus Psalm 127. Und damit ist nicht gemeint, dass wir auf dem Plüschsofa die Beine hochlegen und Gott macht währenddessen die Arbeit für uns. Das wäre eine sehr seltsame Arbeitsteilung. Nein, wir kommen dem am besten auf die Spur, wenn wir uns ein Wort hier genauer anschauen. Und das ist das Wort Freunde. Den Seinen oder den seinen Freunden gibt es im Schlaf. Da steht im Hebräischen das Wort Yadid. Und Yadid, das bedeutet so viel wie Geliebte Gottes. Also hier ist von den Freunden Gottes die Rede, von denen, die in einer verbindlichen Vertrauensbeziehung, Liebesbeziehung, Lebensbeziehung mit dem lebendigen Gott stehen. So, und über diese Geliebten Gottes, über diese Yadid-Leute, da wird im 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 12, Folgendes gesagt. 5. Mose 33, Vers 12, da heißt es, der Yadid des Herrn, also der Geliebte des Herrn, wird sicher ruhen, denn Gott beschützt ihn jeden Tag. Der Geliebte des Herrn wird ruhen zwischen Gottes Schultern. Man kann dieses Wort, was da steht, auch übersetzen mit Berghängen, aber die bessere Übersetzung ist Schultern. Der Geliebte des Herrn wird ruhen zwischen Gottes Schultern. So ist es auch in der Schlachterübersetzung zum Beispiel formuliert. Also, die Geliebten Gottes, das sind die Menschen, die zwischen den Schultern Gottes ruhen, die getragen werden. Man könnte sagen, das sind die Menschen, die Gott Huckepack trägt. Und jeder, der mal Kinder hat, weiß, was das bedeutet, ne? Wenn die nicht mehr laufen konnten beim Wandern, dann irgendwie Papa Huckepack, ne? Und dann nahm man sie auf den Huckepack und wenn es dann so schön rhythmisch und gleichmäßig lief, dann passiert es manchmal auch, dass sie dann einschliefen und sie kamen voran, obwohl sie schliefen, weil sie vom Vater Huckepack getragen worden sind. Das ist hier im Grunde genommen gemeint. Ich komme voran, weil Gott mich Huckepack trägt. Ich komme nicht voran, weil ich mich sorge. Ich komme nicht voran, weil ich so schlau bin, sondern ich komme voran, weil ich dem lebendigen Gott vertraue und weil ich ihn liebe und zu ihm gehöre und auf seinen Schultern vorangetragen werde und er dafür sorgt, dass ich am Ziel ankomme, dass ich zu Hause ankomme, dass ich im Himmel ankomme. So, das heißt jetzt, wenn wir zu den Geliebten Gottes gehören, dann sind wir bei ihm geborgen. Und wenn wir zu den Geliebten Gottes gehören, in dieser verbindlichen Lebensbeziehung mit ihm stehen, dann ist es uns auch ein Herzensanliegen, nach seinem Willen zu fragen. Natürlich kommt unser alter Stolz immer wieder hoch, unser Eigenwille. Aber wir fragen, wir wollen dem Herrn folgen, wir wollen ihm gehorchen. Leben mit Jesus hat Folgen. Die eigenen Wünsche und Ideen zählen nicht mehr. Klar drängen die sich immer wieder nach vorn. Aber Leben mit Jesus hat Folgen. Wir wollen ihm hinterhergehen. Wir wollen bereit sein, um seinetwillen und für ihn zu leben. Und so prägt er unser Leben um. Und dann wird unsere Arbeit nicht nur Frucht bringen, während wir sie tun, sondern wir werden sehen, dass Gott unsere Arbeit sogar segnet und gelingen lässt, während wir manchmal schlafen, während wir gar nichts leisten. Dann wird trotzdem unsere Arbeit vorankommen. Schlaf steht hier nicht für Faulheit, sondern Schlaf, das steht für die Geborgenheit des Glaubens. Schlaf, das ist das Gegenteil von dieser Sorge und Selbstquälerei, die den Unglauben kennzeichnet. Dass ich immer meine, noch mehr machen zu müssen. Und es reicht nie. Und ich zersorge mir die Nächte. Und ich weiß nicht, ob es reichen wird. Und gegen diese Sorge und Selbstquälerei, da steht die Geborgenheit des Glaubens. Und aus der Geborgenheit des Glaubens kommt Zufriedenheit. Wissen Sie, natürlich, auch als Kinder Gottes werden wir nach außen hin manchmal ähnlich aussehen wie die Leute, die nur hasten und sich selbst quälen. Wir werden auch gestresst sein. Wir werden auch mal eine Nacht durcharbeiten müssen. Wir werden auch manchmal sagen, wie soll ich das alles noch unter einen Hut kriegen? Na klar. Aber es wird doch dieses alles trotzdem geschehen in der Geborgenheit des Glaubens. Und diese Geborgenheit des Glaubens wird in der Regel begleitet sein von einer Zufriedenheit, die im Willen Gottes ruht. Verstehen Sie, viele Menschen sind so unzufrieden. Sie sind immer mit ihrer Situation nicht einverstanden und finden immer noch tausend Dinge, die eigentlich anders sein können, sollten und müssten. Den Freunden gibt der Herr im Schlaf. Der Geliebte ruht auf den Schultern Gottes. Und wir dürfen auch in diesem neuen Jahr von daher eine ganz neue Zufriedenheit lernen, wenn wir in der Geborgenheit des Glaubens ruhen. Und wissen Sie, aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Geborgenheit des Glaubens wächst dann der Fleiß der Nachfolge. Aus der Ruhe des Glaubens wächst der Fleiß der Nachfolge. Dann haben wir ganz anders den Rücken frei. Und dann werden wir uns auch gern für den Herrn einsetzen. Also das ist so eine Baustelle mit Zukunft. Die Geliebten Gottes arbeiten dort. Der Herr behütet die Stadt. Wir stehen unter dem Schutz Gottes. Der Herr baut das Haus, er ist der Herr der Bauprojekte, seine Ziele stehen über allen Zielen und er will daraus Frucht für die Ewigkeit wachsen lassen. Und damit haben wir eine ganz klare Alternative, die wir jetzt als Messlatte gewissermaßen an alle unsere Projekte auch im vor uns liegenden Jahr anlegen können. Wir können immer fragen, ist das eine Baustelle mit Zukunft oder ist es eine Baustelle ohne Zukunft? Ist es eine Baustelle, bei der Herr das Projekt leitet? Oder ist es eine Baustelle, die wir uns nur selber ausgedacht haben? Das ist die große Frage. Bleibt zum Schluss jetzt noch ein letzter Gedankengang. Was sind denn nun diese Vorhaben Gottes und seine Ziele? Wie finden wir das heraus? Wie unterscheiden wir das von unseren eigenen Vorhaben und Zielen? Vielleicht hat einer gedacht, ja, du hast gut reden. Du bist Hauptamtlicher von Beruf. Du musst ja schon von Berufswegen an Gottes Projekten arbeiten und wirst sogar noch dafür bezahlt. Nun, ich gebe zu, es ist ein besonderes Vorrecht, ein besonderes Glück, in einem hauptamtlichen Dienst stehen zu dürfen. Das bestreite ich gar nicht. Aber Pastor zu sein, heißt nicht automatisch für Gottes Projekte zu arbeiten. Nach außen hin vielleicht. Aber da ist die Versuchung auch sehr groß, Gottes Projekte und die eigenen Projekte miteinander zu verwechseln. Und irgendwann arbeitet man da nicht mehr für Gott, sondern für die eigenen Vorteile oder das eigene Ansehen oder die eigenen Steckenpferde. Oder man verzettelt sich in allen möglichen Nebensächlichkeiten. Es ist für jeden Christen, ob er nun Hauptamtlicher oder nicht ist, für jeden wichtig, dass wir immer wieder Bilanz ziehen und dass wir uns immer wieder überprüfen, alle miteinander, auch als Gemeinde. Wo hinein investieren wir unsere Energie, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gedanken, unsere Liebe? Vielleicht haben Sie einen anstrengenden Beruf, der Sie ganz schön hart fordert. Womöglich ist das gerade der Platz, an dem Gott Sie haben will. Womöglich kommen Sie dort an Leute heran, die einem Pastor niemals zuhören würden. Ja, wenn ein Pastor von Gott redet, dann ist das die eine Sache. Aber wenn ein Fernfahrer über Gott spricht oder ein Abteilungsleiter oder ein Koch oder ein Maurer oder ein Professor oder ein Fußballprofi oder eine Lehrerin oder ein Manager, dann ist das nochmal ganz was anderes. Vielleicht hat Gott Sie gerade an diesen Platz gestellt, wo Sie jetzt sind. Und es ist sein Projekt, weil er Sie als seinen Zeugen dort haben will. Entscheidend ist für uns alle, ob wir unsere Arbeit, unseren Dienst, die Art, wie wir mit unserer Zeit umgehen, ob wir das als etwas betrachten, was wir uns selber aussuchen können, so wie es uns gerade mal Lust und Freude macht, als unsere Privatangelegenheit, bei der uns keiner reinreden darf, oder ob wir das betrachten als Gottes Projekt. Ob wir fragen, Herr, wie kann ich dir in dieser Arbeit dienen? Und genauso mit unserem Familienleben. Wie können wir dir in unserem Familienleben und mit unserer Familie am meisten dienen? Und wie können wir dir mit unserem Geld am besten dienen und mit unserem Freizeitverhalten und mit all dem vielen Guten, was du uns schenkst? Wie können wir dir am besten dienen? Das wird die spannende Aufgabe auch im neuen Jahr für uns sein, dass wir herauskriegen, was Gottes Projekte, Pläne und Ziele sind für unser Leben. Dass wir herauskriegen, wo die Baustellen sind, auf denen wir uns im kommenden Jahr einsetzen können. Eine wahrlich spannende Aufgabe. Und so gibt uns zum Schluss der Psalm dann eine praktische Anregung. So ein Beispiel, als ob Salomo sagen würde, willst du ein Beispiel dafür, für eine Baustelle mit Zukunft, guck dir es an, Kinder. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Das ist ein Beispiel für so ein Bauprojekt. Also Kinder, auch unsere Kinder sind nicht einfach nur unsere Privatangelegenheit. Unsere Kinder sind auch nicht einfach nur ein geistlicher Luxusartikel, sondern das sind Projekte Gottes, in die wir unsere Zeit und unsere Kraft auch investieren sollen. Suchst du ein ewigkeitsbeständiges Projekt? Hier sieh die Kinder, sagt Salomo. Kinder sind eine Aufgabe, die Gott uns gibt. Eines der Vorhaben Gottes. Und es soll nicht darum gehen, dass wir unsere Kinder vergöttern oder verwöhnen, sondern es soll darum gehen, dass wir sie nach Gottes Auftrag und Maßstab erziehen. Das ist die Aufgabe. Natürlich kann man auch mit Kindern so umgehen, als wäre man auf der falschen Baustelle. Natürlich kann man auch mit Kindern so umgehen, dass man lauter Ziele für sie entwickelt, die aber am allerwenigsten etwas mit Gott zu tun haben. Ich bestreite nicht, auch Nicht-Christen können ihrem Kind auch ohne Gott Liebe, Zuwendung und eine gute Ausbildung geben. Und das ist nicht wenig. Aber wenn sie ihren Kindern etwas Beständiges, Ewigkeitsfestes mitgeben wollen, dann müssen die Eltern den lebendigen Gott an erster Stelle mit einbeziehen. Und bei diesem Bauprojekt Kind, da gelten die gleichen Prinzipien, wie bei den anderen Bauprojekten auch. Der Herr muss das Haus bauen. Wir müssen uns verstehen als Eltern, als Gottes Beauftragte, denen diese Kinder für eine Zeit anvertraut sind und denen wir jetzt als Gottes Beauftragte im Namen Gottes zu dienen haben. Der Herr baut das Haus. Und auch das andere Prinzip gilt, der Herr muss die Stadt behüten. Wir müssen unsere Kinder immer wieder dem Schutz Gottes anvertrauen. Wir können sie nicht ständig beschützen. Wir wollen unser Bestes geben und wollen verantwortlich über ihren Wegen wachen. Aber wir können sie nicht ständig. Das geht einfach nicht. Es ist wichtig, dass wir sie Tag für Tag dem Herrn wieder anvertrauen. Und je älter sie werden, umso mehr, wenn es dann hinausgeht auch in den Straßenverkehr und so weiter, alles, was dazu kommt, dann wollen wir diesen Psalm 127 beherzigen. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Und dann werden wir uns auch nicht in ständiger Sorge und Verbissenheit mit unseren Kindern so beschäftigen, oh, wo kann da wieder was schiefgehen und wo kann dort möglicherweise in ihrer Zukunft eine dunkle Falle lauern. Wir dürfen sie Gott anvertrauen. Wir sollen uns Gedanken machen, wir sollen ihnen helfen. Aber wir wollen sie Gott abgeben, der über ihnen wacht und wollen uns nicht zersorgen, sondern unser größtes Ziel soll sein, dass sie auf den Schultern Gottes ruhen. Und darum wollen wir sie ganz intensiv in unserer Fürbitte begleiten. Wenn wir so in unsere Kinder investieren, dann kann Gott daraus viel Segen für die Ewigkeit wachsen lassen. So, und deswegen heißt es dann hier in Vers 4, wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne, gilt für die Töchter auch, der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Das ist ein ganz interessantes Bild. Kinder, sagt der Psalmist hier, sind wie Pfeile in der Hand eines Starken. Und was sind Pfeile? Pfeile, die haben zunächst mal eine große Reichweite. Schauen Sie, durch meine Kinder kann ich viel mehr bewirken, als ich nur allein bewirken könnte. Ein Pfeil kann dahin geschossen werden, wo ich selber nicht hinkomme. Der direkteste und persönlichste Einfluss, den Eltern zum Guten der Welt ausüben können, geschieht durch ihre Kinder. Wie Pfeile, die ich losschicken kann. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass diese Pfeile auch richtig geschnitzt werden. Dass sie richtig geprägt werden. Ich kann nicht sagen, ich kümmere mich um die Gemeinde und dann wird sich Gott schon um meine Kinder kümmern. Die Bibel macht deutlich, dass Kinder eine echte geistliche Aufgabe für uns Eltern sind. Deswegen müssen wir uns ja beispielsweise auch als Gemeindeleiter, wenn wir denn welche haben, daran messen lassen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und ich erinnere mich an einen Jugendpastor in Amerika, der das mal mitkriegte. Er war ständig unterwegs zu Freizeiten und dann hörte er, wie sein Sohn mit einem Freund sprach und sagte, mein Vater hat keine Zeit, mit mir Baseball zu spielen. Mein Vater spielt immer nur mit anderen Kindern. Und das hat ihm einen solchen Stich ins Herz gegeben, dass er gemerkt hat, das ist nicht mehr meine Baustelle. Das ist nicht mehr Gottes Weg für mich, auch wenn ich mich hier ganz für ihn einsetze. Und er hat Gott gebeten, ihm eine Stelle zu schenken und zu zeigen, an der er sich ganz für Gott einsetzen kann, aber auch Zeit hat, sich um seinen eigenen Sohn in rechter Weise zu kümmern. Also Pfeile müssen geschnitzt werden. Pfeile müssen geprägt werden. Und deshalb ist es für unsere Kinder auch so wichtig, dass wir ihnen von Anfang an helfen, in die Gemeinde hineinzuwachsen. Dass wir ihnen von Anfang an helfen, auch ein positives Verhältnis zur Gemeinde zu gewinnen. Und darum ist es so wichtig, wie wir als Eltern beispielsweise zu Hause auch über die Gemeinde sprechen. Ob das für uns nur ein Haufen von Problemen ist oder schwierigen Menschen oder Streitereien. Oder ob die Kinder merken, bei aller Not, die Gemeinde manchmal auch bedeutet, es ist doch etwas Besonderes und Kostbares, dazugehören zu dürfen. Es ist so wichtig, welche Haltung unsere Kinder an uns sehen im Hinblick auf die Gemeinde. Und es ist eine so große Aufgabe, wenn Gott uns Kinder schenkt, dass wir sie ganz gezielt und gern an die Gemeinde heranführen. Und dann passiert etwas Großartiges. Dann können nämlich die Kinder zu einer ganz großen Hilfe und Stärkung auch für die Eltern und ihren Dienst werden. Ich habe zu Psalm 127 einen wunderbaren Kommentar von Spurgeon gefunden, der genau das beschrieben hat. Er sagt, das will ich Ihnen vorlesen, ein Kriegsmann freut sich seiner Pfeile, die dahin fliegen können, wohin er selber nicht zu gelangen vermag. Was für erstaunliche Dinge kann ein wackerer Mann vollbringen, wenn er treue Kinder hat, die seine edlen Wünsche und Pläne im Sinne Gottes zu den ihrigen machen und sich dann genau in diese Richtung auch mit ihrem Streben und Leben einsetzen. Zu dem Ziel müssen wir aber unsere Kinder in der Hand haben, wenn sie noch Kinder sind, das heißt sie prägen. Sonst werden sie, wenn sie heranwachsen, schwerlich jemals die erwünschte Hilfe sein. Und wir müssen suchen, solange sie noch jung sind, sie gerade zu ziehen und als Pfeile zu schärfen, dass sie gute Pfeile werden. Sie möchten sonst im späteren Leben als krumm und unbrauchbar sich erweisen. Oh, dass der Herr uns mit treuen, gehorsamen und liebevollen Nachkommen beglücke. Wir werden in ihnen unsere besten Freunde und Helfer finden. Dann werden wir sie zu unserem Trost und unserer Freude ins Leben hinauseilen sehen, wenn wir vom ersten Anfang an darauf bedacht sind, dass sie die richtige Richtung bekommen. Und sie werden dann, sagt Spurgeon, unsere besten Freunde und Helfer sein. Wohl dem, der Pfeile in seinem Köcher hat. Und wissen Sie, zu Pfeilen gehört dann auch, dass man sie loslässt. Ich kann die Pfeile nicht ständig im Köcher haben und nur schnitzen. Sondern wenn die Pfeile diese Reichweite erreichen sollen, dann müssen sie auch losgelassen werden. Dann müssen wir auch es Gott erlauben, unsere Kinder dorthin zu führen, wo er sie einsetzen will in seinem Sinne. Ich weiß von einer Familie, die haben 3 Kinder. Da haben die Eltern ihre Aufgabe wirklich so angenommen. Haben ganz viel Zeit und Kraft und Liebe in die Kinder investiert. Gott hat es geschenkt, dass sie alle zum Glauben kamen. Der Sohn ging als Missionar nach Frankreich, die eine Tochter als Missionarin nach Pakistan und die andere Tochter blieb zu Hause und wurde Ehefrau und Mutter. Und für viele ist ihr Haus ein Ort der Geborgenheit und des Segens bekommen. Alle 3 hatten große Wirkung. Und das wurde dadurch ermöglicht, dass ihre Eltern von Anfang an in diesem Sinne Zeit in sie investiert haben und Kraft und sie als Projekte der Ewigkeit verstanden haben. Natürlich ist das kein Automatismus. Ich weiß auch von Eltern, die haben sich mit ganz viel Liebe in die Erziehung ihrer Kinder hineingestürzt und haben haben das eigentlich gut und richtig gemacht und es ist scheinbar doch nicht das gewünschte Ergebnis dabei herausgekommen. Das liegt nicht in unserer Hand. Das können wir oft auch nicht verstehen, warum es bei den einen so und bei den anderen manchmal so läuft. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir treu sind und dass wir dann dem Herrn das ganze Projekt gewissermaßen in die Hände geben. Und manchmal lässt Gott die Frucht auch erst nach vielen, vielen Jahren erwachsen. Manchmal erst, nachdem die Eltern schon gestorben waren, hat Gott dann das alles, was sie hinein investiert hatten in das Leben ihrer Kinder, plötzlich aufgehen lassen und zu einem großen Segen werden lassen. Also so viel dieses Beispiel, das der Psalm uns hier vor Augen führt. Kinder sind eines der herausragenden, wichtigen Vorhaben Gottes. Und deswegen wollen wir als Gemeinde auch für unsere Kinder immer ein sehr offenes Auge haben. Uns wollen sehr sensibel sein, dass wir ihnen auch helfen, gern zum Gottesdienst zu kommen. Und wir beten zurzeit dafür und ich möchte Sie alle bitten, da auch mitzubeten, dass Gott es uns auch schenkt, dass wir demnächst einen Jugendkreis gründen können, um auch für diese Altersgruppe noch eine bessere Anlaufmöglichkeit zu finden. Lassen Sie uns dieses Projekt Gottes ganz fest im Blick haben. Kinder sind ein Projekt, aber nicht das einzige. Nicht alle unsere Zeit können wir unseren Kindern widmen und nicht jeder Mensch hat Kinder. Pastor Kemner beispielsweise, der langjährige Leiter des Rüstzentrums in Krehling, hatte sich in seinen jungen Jahren immer Kinder gewünscht und Gott hat dieser Ehe keine Kinder geschenkt. Und er sagt im Nachhinein, er hat das als eine Fügung Gottes gesehen. Gott wollte offenkundig, dass er alle seine Zeit in dieses Werk und in den Dienst im Reich Gottes hinein investiert hat. So hat Gott mit jedem wirklich seinen eigenen Weg. Es gibt hier kein Schema, nach dem Gott vorgeht. Und vielleicht sind Sie jemand, der einen Betrieb hat oder ein Geschäft, dann können Sie dort überlegen, wie Sie dort Ihr Leben einsetzen. Und dann ist immer die Frage, mache ich das, um reich zu werden, um Ansehen zu gewinnen, um Luxus zu genießen? Dann wäre das eine Baustelle ohne Zukunft. Oder sehe ich mein Geschäft, meinen Betrieb an, auch als eine Gabe Gottes und als einen Auftrag Gottes? Und setze ich das so ein, um dort ansprechbar zu sein für Menschen, die Gott anders nicht finden würden? Und setze ich mein Geschäft dazu ein, um etwa Missionare zu unterstützen oder auch die Gemeinde, um Jesus zu dienen an der Stelle, wo er mich hingesetzt hat? Oder vielleicht sind Sie an einem Hausbauprojekt gerade dran oder an ähnlichen Dingen. Das kann eine Baustelle ohne Zukunft oder eine mit Zukunft sein. Es kann sein, dass Sie sagen, ich will es hauptsächlich pompös haben und will dann damit vor den Leuten angeben können und es richtig aufwendig und protzig haben und mich in diesem Haus gewissermaßen verwirklichen. Oder Sie bauen ein Haus, weil Sie Gott damit dienen wollen. Dann investieren Sie Ihre Zeit und Energie in ein Vorhaben Gottes. Dann wollen Sie ein Haus, einen Ort der Geborgenheit schaffen, in dem Gottes Maßstäbe gelebt werden. Ein Haus, in dem Menschen Gott kennenlernen können, in dem Menschen sich treffen, um miteinander die Bibel zu lesen. Und dann wird dieses Haus, was Sie bauen, Bedeutung für die Ewigkeit haben. Gott wird Gutes daraus wachsen lassen. Und am Ende, wenn Gott Bilanz zieht, wird ganz viel da sein, was Bestand hat für die Ewigkeit. Ich denke, mit diesem Psalm legt der lebendige Gott uns einen programmatischen Maßstab für das ganze vor uns liegende Jahr jetzt vor. Dass wir uns in allem fragen, ist es eine Baustelle mit Zukunft, eine Baustelle, bei der Gott der Herr ist, eine Baustelle, über der er wacht, oder ist es eine Baustelle ohne Zukunft, die ich nur im Eigeninteresse, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen, vorantreibe. Das ist die große Frage für unser persönliches Leben, für die Arbeit, die wir tun, auch für die Arbeit, die wir hier in unserer Gemeinde tun und für die Art und Weise, wie wir in unseren Familien miteinander leben. Und wenn wir uns dieser heilsamen Bilanzprobe gewissermaßen aussetzen immer wieder, dann sehen wir auch die starke Ermutigung, die aus diesem Psalm uns entgegenleuchtet. Gott will ja bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, wird umsonst gearbeitet, aber Gott will bauen. Gott will behüten. Er will unsere Stadt behüten. Er will unsere Familien behüten. Und Gott will uns als seinen Geliebten tragen, wenn wir wachen und wenn wir schlafen. Und wir wollen ihn immer wieder bitten, dass er in unserem Leben alles zu seinem guten Ziel führt. Und wenn wir mit dieser Haltung reingehen in das neue Jahr, als Einzelne, als Familien, als Gemeinden, dann können wir sehr gespannt sein. Dann können wir sehr erwartungsvoll sein im Hinblick auf das, was kommt. Und dann können wir sehr mutig unter der Führung Gottes in das neue Jahr hineingehen. Amen. Wir wollen jetzt singen 300...